Filmerotiker,
der Podcast für gute Filme. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Bevor wir zum eigentlichen Film dieser Folge kommen, starten wir aber zunächst, wie ihr das schon gewohnt seid, mit den News. Und die drehen sich dieses Mal natürlich ganz und gar um die anstehende Oscarverleihung. In wenigen Tagen, am 26. Februar 2017, ist es wieder soweit und die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verleiht zum 89. Mal den begehrtesten Filmpreis der Welt. Ich war in letzter Zeit wieder fleißig im Kino, um möglichst viele der nominierten Filme selbst zu sehen. Und wie versprochen werde ich euch in der heutigen Sendung meine Tipps für die Gewinner der wichtigsten Kategorien verraten. Als beste Hauptdarstellerin hat die Academy diesmal Isabelle Huppert für Elle nominiert, außerdem Ruth Negga für Loving, Natalie Portman für Jackie, Emma Stone für La La Land und Meryl Streep für Florence Foster Jenkins. Bei der Bekanntgabe auf ihrer Website unterlief den Verantwortlichen außerdem ein Fauxpas. Irrtümlich wurde nämlich zunächst verkündet, dass auch Amy Adams für Arrival nominiert sei. Ich persönlich fand es sehr schade, dass es sich hierbei um einen Fehler handelte, denn wie ich euch in der letzten Sendung noch berichtet hatte, fand ich Amy Adams' Leistung in diesem innovativen Science-Fiction-Drama definitiv Oscar-würdig. Aber so ist das nun mal mit den Oscars. Für Außenstehende ist es nicht immer ganz nachvollziehbar, wer nominiert wird und wer nicht. Allerdings möchte ich betonen, dass die Nominierungen für beste Hauptdarstellerin dieses Jahr durchaus alle ihre Berechtigung haben. Bis auf Loving und Elle habe ich die entsprechenden Filme bereits gesehen. Favoritinnen sind mit Sicherheit Isabelle Huppert und Emma Stone. Beide gewannen in derselben Kategorie dieses Jahr bereits einen Golden Globe, einmal für Drama und einmal für Comedy. Unterschiedlicher könnten ihre Rollen jedoch nicht sein. Während Emma Stone im Publikumsliebling La La Land eine junge, lebensfrohe Schauspielerin an der Seite von Sunnyboy Ryan Gosling mimt und dabei vor allem ihr Gesangs- und Tanztalent unter den Beweis stellen muss, spielt die Französin Isabelle Huppert im neuen Thriller Elle von Kultregisseur Paul Verhoeven, der gerade erst als Jurypräsident der Berlinale glänzte, eine Geschäftsfrau mittleren Alters, welche in den eigenen vier Wänden Opfer einer Vergewaltigung wird und darauf äußerst unkonventionell reagiert. Da die beiden gegen die Zuschauerlieblinge Meryl Streep und Natalie Portman antreten, welche beide in Biopics brillieren, fällt die Prognose in dieser Kategorie für mich sehr schwer. Auch wenn ich mich sehr über Meryl Streep als Gewinnerin freuen würde, welche uns in der Tragikomödie Florence Foster Jenkins als untalentierte Opernsängerin Tränen der Freude und der Rührung in die Augen trieb, so glaube ich doch, dass sie es diesmal nicht wird. Mein Tipp für die beste Hauptdarstellerin 2017 ist dagegen Isabelle Huppert, da ihre Rolle ihr wohl am meisten abverlangt hat und sie trotz ihres Außenseiterstatus bereits die Golden Globe Jury überzeugt hat. Wesentlich einfacher fällt die Wahl in der Kategorie bester Hauptdarsteller. Hierfür hat die Academy dieses Jahr nominiert Casey Affleck für Manchester by the Sea, Andrew Garfield für Hacksaw Ridge, Barry Jenkins für Moonlight, Ryan Gosling für La La Land, Viggo Mortensen für Captain Fantastic und Denzel Washington für Fences. Außer Moonlight habe ich hiervon bereits alle Filme gesehen und muss sagen, dass für mich in diesem Jahr Casey Affleck mit Abstand als Favorit für den begehrten Goldmann vorne liegt. Damit möchte ich die Leistung der anderen keinesfalls schmälern. Sie alle hätten ebenfalls einen Preis verdient. Naja, vielleicht bis auf Ryan Gosling, der seinen Golden Globe meiner Meinung nach wie Emma Stone nur den momentanen La La Land Hype verdankt. Aber Casey Affleck spielt sie in Manchester by the Sea tatsächlich alle an die Wand. Dieses Drama ist schwere Kost. Es geht um Schuld, um Verantwortung und um den Abgrund, der in jedem Menschen schlummert. Diesen Abgrund hat Casey Affleck, der jüngere Bruder von Ben Affleck, in einem sehr zurückhaltenden Film mit minimalistischen Mitteln grandios auf die Leinwand gebracht. So sehr ich Aragorn-Darsteller Viggo Mortensen für seinen ebenfalls sehr berührenden Film Captain Fantastic den Oscar auch gönnen würde, aber dieses Jahr geht er meiner Meinung nach absolut zurecht und mit ziemlicher Sicherheit an Casey Affleck. In der Kategorie Beste Nebendarstellerin sind dieses Jahr Viola Davis für Fences, Naomi Harris für Moonlight, Nicole Kidman für Lion, Octavia Spencer für Hidden Figures und Michelle Williams für Manchester by the Sea nominiert. Hier tippe ich auf eine farbige Gewinnerin, nämlich Viola Davis, welche als Ehefrau Rose an der Seite von Denzel Washington in dem Drama Fences brilliert. Diese Theaterstückverfilmung wirft einen aufschlussreichen Blick auf die Situation der Schwarzen in Amerika Anfang der 60er Jahre. Als bester Nebendarsteller nominierte die Academy Mahershala Ali für Moonlight, Jeff Bridges für Hell or High Water, Lucas Hedges für Manchester by the Sea, Dev Patel für Lion und Michael Shannon für Nocturnal Animals. Hier fällt mir der Tipp besonders schwer, da ich bisher nur einen der Filme gesehen habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dev Patel das Rennen macht, der als kleiner Junge in Slumdog Millionär vor einigen Jahren bereits für Furore sorgte. Neben den Schauspielern gehört natürlich auch die beste Regie zu den wichtigsten Kategorien jeder Oscarverleihung. Als beste Regisseure sind auch in diesem Jahr leider wieder nur Männer nominiert, die da wären Damien Chazelle für La La Land, Mel Gibson für Hacksaw Ridge, Barry Jenkins für Moonlight, Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea und Denis Villeneuve für Arrival. Auch hier fällt die Wahl schwer. Mel Gibson hat sicherlich gute Chancen, nachdem er von Hollywood aufgrund unflätigen Verhaltens jahrelang geächtet wurde, dazu später mehr in dieser Sendung, feiert er mit seinem Zweiter Weltkriegsdrama Hacksaw Ridge die Entscheidung, nun ein vielbeachtetes Comeback als Regisseur. Es geht dabei um den jungen Soldaten Desmond Doss, gespielt vom ebenfalls Oscar-nominierten ehemaligen Spider-Man-Darsteller Andrew Garfield, der als strenggläubiger Christ das Töten strikt ablehnt, jedoch trotzdem mit der US Army als Sanitäter in den Krieg ziehen möchte. Von Schikanen seiner Kameraden bis zum Kriegsgericht bleibt ihm dabei nichts erspart, jedoch bleibt Doss seinen Idealen treu und wird letzten Endes für seinen Mut als Held gefeiert. Ein beeindruckender Film, wie ich finde, noch dazu, weil es Desmond Doss auch tatsächlich gab. Mel Gibson hätte den Oscar für dieses Werk meiner Meinung nach verdient. Mein Tipp ist jedoch ein anderer. Aufgrund der La La Land Euphorie wird wohl Damien Chazelle das Rennen in der Kategorie Beste Regie machen. Im Reigen der wichtigsten Oscar-Kategorien fehlt uns damit nur noch eine, nämlich die wichtigste überhaupt, und zwar der beste Film des vergangenen Jahres. Hierfür sind diesmal nominiert Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea und Moonlight. Auch in dieser Königskategorie klaffen mein persönliches Empfinden und mein Tipp deutlich auseinander. Ich persönlich würde mir hierbei den Oscar für Arrival wünschen. Wer meine letzte Sendung gehört hat, weiß auch warum. Der Film ist intelligentes, unaufgeregtes und doch hochspannendes Science-Fiction-Kino mit brillanten Schauspielern und er wirft universelle Menschheitsfragen auf. Nun hat er es in diesem Jahr aber besonders schwer. Nicht nur frembelt die Academy seit jeher mit Filmen aus dem Science-Fiction-Genre, dieses Jahr gibt es aber außerdem einen schier übermächtigen Top-Favoriten für den besten Film. La La Land hat nämlich nicht nur im Januar 7 Golden Globes gewonnen, einschließlich bester Film, sondern ist auch für sage und schreibe 14 Oscars nominiert. Ich habe den Film gesehen und kann diesen Hype in Hollywood aus europäischer Sicht nur bedingt nachvollziehen. Die Musical-Komödie ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Sie ist romantisch und emotional, zitiert andauernd mit allen möglichen Stilmitteln das gute alte Hollywood der 50er Jahre und hat nicht zuletzt einige echt gute Ohrwürmer, wie den Song City of Stars. Trotzdem hat der Film auch gewisse Längen und wirkt oft wie ein Flickenteppich, da er nicht konsequent beim Musical-Format bleibt. Inhaltlich ist er außerdem relativ schwach. Sein großer Trumpf ist das Gefühl. Ansonsten ist die Liebesgeschichte mit mehr oder weniger Happy End eigentlich relativ banal. Auf jeden Fall handelt es sich bei La La Land um offensiven Eskapismus, nach dem Motto: Die Welt da draußen ist gerade so finster. Lass uns in die bunte Tanz- und Gesangwelt von La La Land eintauchen. Genau das wird aber auch der Grund sein, warum La La Land dieses Jahr vermutlich als bester Film ausgezeichnet werden wird. Denn in Zeiten von Trump und Terrorismus sehnen sich die Amerikaner mehr denn je nach der perfekten Traumwelt des Kinos, welche La La Land mit einer ordentlichen Prise Nostalgie gewissermaßen auf die Spitze treibt. Ich glaube zwar nicht, dass der Film sämtliche seiner 14 Nominierungen noch absahnen wird, aber der beste Film gehört sicherlich dazu. Die anderen Kategorien lasse ich jetzt einmal außen vor, da dies den Rahmen dieser Sendung sprengen würde. Jedoch drücke ich zwei Filmen, welche jeweils nur einmal nominiert sind, im Rennen um den diesjährigen Oscar besonders die Daumen. Einmal Star Trek Beyond, welcher für bestes Make-up nominiert ist, und dann natürlich dem deutschen Beitrag Toni Erdmann, welcher in der Kategorie bester fremdsprachiger Film Chancen hat, jedoch auch gegen eine starke Konkurrenz antritt. Toi, toi, toi. Tja, und da Vorfreude ja bekanntlich die größte Freude ist, kann ich auch euch Filminteressierten da draußen nur empfehlen, euch, wie ich, im Vorfeld der Verleihung möglichst viele der nominierten Filme selbst im Kino anzusehen. Viele laufen ja gerade. Ihr erweitert auf diese Weise nicht nur euren cineastischen Horizont, sondern könnt bei der Oscarverleihung selbst dann auch ganz anders mitfiebern. Meine Freundin und ich wollen uns die Spannung, wer gewinnt, übrigens wieder bis zum Schluss bewahren und werden die Nacht der Nächte daher zeitversetzt, sozusagen real-life am nächsten Abend ansehen. Das ist zwar jedes Mal etwas hart, weil man konsequent jegliche Nachrichten und soziale Medien vermeiden muss, um die Gewinner nicht schon gespoilert zu bekommen, aber es lohnt sich definitiv, weil man die Verleihung so viel mehr genießen kann, finde ich. Gerne dürft ihr mir als Feedback auf diese Sendung übrigens auch schreiben, was ihr von den Oscars haltet und wie ihr sie verfolgt. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich Mel Gibsons Film Apokalypto aus dem Jahr 2006. Es ist dies erst der zweite Film neueren Datums, den ich in dieser Sendung rezensiere. Und wie eben dieser andere Film, Four Lions, gilt auch dieser nun als umstritten. Warum es bereits im Vorfeld zu Apokalypto Diskussionen um den Film gab, dazu später mehr in den Hintergründen zum Film. Zunächst möchte ich euch, wie gewohnt, den Inhalt kurz zusammenfassen. Apokalypto spielt im Mexiko des 16. Jahrhunderts, welches damals freilich noch nicht das Mexiko war, welches wir heute kennen, sondern von den Maya, einer indigenen Hochkultur, besiedelt war. Wir befinden uns in einer Zeit, als Europäer und amerikanische Ureinwohner in diesem Teil der Welt noch nichts voneinander wussten. Einer dieser Ureinwohner ist Branke des Jaguars, der mit seinem kleinen Stamm ein friedliches Leben im Dschungel führt. Mit den Männern geht er auf die Jagd, um seine hochschwangere Frau, seinen kleinen Sohn und die anderen Stammesmitglieder zu ernähren. Diese paradiesische Idylle wird brutal zerstört, als das Dorf von Branke des Jaguar eines Tages von einem Trupp fremder Krieger überfallen wird. Wen diese nicht töten, den nehmen sie als Sklaven mit. Auch Branke des Jaguar gerät so in Gefangenschaft, nachdem er gerade noch seine kleine Familie in einem Erdloch verstecken kann. Die Fremden töten seinen Vater und bringen die Gefangenen in ihr Land. Dieses ist bereits ein Opfer der Zivilisation geworden. Weite Teile des ehemals blühenden Regenwaldes wurden abgeholzt und es ist nur noch Ödland übrig geblieben. Auf dem Weg in ihre Hauptstadt treffen die fremden Krieger auf ein Mädchen, das offensichtlich die Pest hat. Es verflucht die Männer und prophezeit ihrer Kultur den Untergang. Die Stadt der Maya-Krieger wird von einer riesigen, einschüchternden Stufenpyramide dominiert. Hier angekommen werden die Gefangenen getrennt. Die Frauen werden auf dem Sklavenmarkt verkauft, während die Männer blau angemalt und zur Stufenpyramide gebracht werden. Hier erwartet sie ein schreckliches Schicksal, denn einem nach dem anderen wird dort der Schädel eingeschlagen, um ihn als Menschenopfer dem Maya-Gott Kukulkan darzubringen. Als Branke des Jaguar gerade geopfert werden soll, geschieht das Unvorstellbare. Die Sonne verdunkelt sich. Der Priester weiß die totale Sonnenfinsternis jedoch für seine Zwecke zu nutzen und bittet Kukulkan, die Sonne wieder scheinen zu lassen, wenn er genug Opfer erhalten habe, was natürlich kurz darauf auch geschieht. Branke des Jaguar bleibt ein grausiger Tod erspart, doch nur um kurz darauf schon wieder mit einem ähnlichen Schicksal konfrontiert zu werden. Zur Freizeitbelustigung der Maya-Krieger eröffnen diese eine Hetzjagd auf ihre Gefangenen. Bei dieser wird Branke des Jaguars verletzt, schafft es jedoch, seinen Verfolger, den Sohn des Anführers Leitwolf, zu töten, bevor er selbst in den Dschungel flieht. Leitwolf und die anderen Krieger sind ihm jedoch dicht auf den Fersen. Wie immer sei an dieser Stelle das Ende des Films noch nicht verraten. Allerdings sei noch erwähnt, dass die Ankunft der ersten Europäer im Land der Maya dabei eine nicht unwichtige Rolle spielt. Wie schon bei Die Passion Christi, der 2 Jahre zuvor entstand, versucht Regisseur Mel Gibson in Apokalypto, den Zuschauer so tief wie nur irgend möglich in die Welt seines Films zu ziehen. Das wichtigste Mittel dabei ist die Sprache. Der komplette Film wurde in Mayathan gedreht, also jener Sprache, welche auf die alten Maya zurückgeht und heute noch von circa 1 Million ihrer Nachfahren in Mexiko gesprochen wird. So muss man als Zuschauer zwar andauernd die Untertitel lesen, jedoch bekommt das Geschehen dadurch auch eine fast schon dokumentarisch anmutende Authentizität. Diese herzustellen ist Mel Gibson äußerst wichtig. Daher wurde der Film auch komplett im tatsächlichen mexikanischen Urwald gedreht. Auch wurden ausschließlich indigene Schauspieler engagiert, allerdings keine Maya, sondern US-amerikanische Indianer. Und auch bei der Rekonstruktion der Maya-Stadt hat sich Gibson nicht lumpen lassen. Diese wurde 1:1 aufgebaut. Hier ist nichts computeranimiert. Was man auf der Leinwand sieht, ist tatsächlich echt. Dieses greifbar exotisch Fremde in seiner ganzen Plastizität macht mit Sicherheit einen Großteil des Reizes aus, den dieser Film bei uns westlich geprägten Zuschauern auslöst. Seine Sogwirkung, wie ich es nennen möchte, wird zusätzlich durch die Kameraführung verstärkt. Apokalypto wurde nicht mit klassischem Hollywood-Equipment gedreht, sondern mit kleinen mobilen Handkameras, mit denen man mitten in den Urwald gehen konnte. Immer wieder ermöglichen diese Kameras auch den Perspektivenwechsel, sodass man, wie bei einem Ego-Shooter-Spiel, das Geschehen aus Sicht der Hauptfiguren sieht, etwa in den Jagdszenen. Ein weiterer Sogfaktor ist außerdem die Geschwindigkeit des Films und seiner Handlung. Man kommt kaum zum Luftholen, so scheint es. Umso eindrücklicher sind die Szenen, in denen die Kamera in die Totale geht und das große Ganze sichtbar wird, etwa in der Maya-Hauptstadt oder bei der Ankunft der Europäer. Visuell ist dieser Film auf jeden Fall ein absolutes Ereignis. Wie sich der ein oder andere bei der Inhaltszusammenfassung vielleicht schon gedacht hat, ist Apokalypto auch ein sehr blutrünstiger Film. Dies ist, spätestens seit Die Passion Christi, wohl tatsächlich auch so etwas wie ein Markenzeichen von Mel Gibson geworden. Nicht zu Unrecht ist Apokalypto erst ab 18 Jahren freigegeben. Gewaltszenen werden hier wirklich exzessiv dargestellt und deren Anblick, etwa die Massenhinrichtungen auf der Stufenpyramide, sind nichts für sensible Zuschauer. Dem Regisseur wurde daher immer wieder Sadismus und dergleichen vorgeworfen. Jedoch ist die Brutalität in diesem Film einfach auch Teil des Kosmos, in dem sich die Geschichte entwickelt. Im Dschungel herrscht nun mal das Recht des Stärkeren, und das ist leider immer auch auf irgendeine Art mit Gewalt verbunden. Über die explizite Darstellung derselben lässt sich sicher streiten. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass es in diesem Fall angebracht war, um zu demonstrieren, wie sehr viel andersartiger und archaischer diese Lebenswelt ist im Vergleich zu der unsrigen. An dieser Stelle ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um auf die Kritiker von Mel Gibsons Apokalypto einzugehen. Deren gab es nämlich sehr viele, als der Film 2006 in die Kinos kam. Und das lag auch an der Person Mel Gibson selbst. Denn dieser hatte den Vorwürfen, er bediene in seinem vorangegangenen Film Die Passion Christi Klischees gegen Juden, selbst Nahrung gegeben, nachdem er bei einer Polizeikontrolle alkoholisiert antisemitische Äußerungen von sich gegeben hatte. Dieser und andere Vorfälle führten dazu, dass Gibson in den letzten Jahren in Hollywood zu einer Persona non grata wurde. Seine Kritiker werfen ihm vor, ein rassistisches und christlich-fundamentalistisches Weltbild mit seinen Filmen zu propagieren. Hierzu muss man wissen, dass Mel Gibson tatsächlich ein christlicher Fundamentalist ist, der zum Beispiel eine eigene Kirche auf seinem Anwesen hat, in welcher ausschließlich Gottesdienste nach dem alten lateinischen Ritus der katholischen Kirche gehalten werden, den die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gar nicht mehr praktiziert. Vor diesem Hintergrund wurde auch Apokalypto äußerst kritisch-ideologisch durchleuchtet. So sahen sich zum Beispiel Vertreter der Fachrichtung Altamerikanistik und Ethnologie von der Universität Bonn veranlasst, eine Pressemitteilung unter dem Titel „Dieser Film richtet Schaden an“ zu veröffentlichen. In dieser kritisieren sie, dass Mel Gibson ein historisch völlig falsches Bild der Maya zeichne. Diese seien keine blutrünstigen Barbaren gewesen, sondern eine frühe Hochkultur, welche zum Beispiel auf dem Gebiet der Astronomie bereits erstaunlich hoch entwickelt war. Ihr Untergang gibt bis heute Rätsel auf und fand bereits circa 300 Jahre vor dem Eintreffen der ersten Europäer statt. Durch die spanischen Konquistadoren begannen Jahrhunderte der Kolonisierung und systematischen Ausrottung der Maya-Kultur, unter deren Folgen die wenigen Nachfahren noch heute zu leiden haben. Laut den Wissenschaftlern mache Mel Gibson aber aus den Opfern in seinem Film Täter, die durch ihr unmenschliches Verhalten ihren Untergang quasi selbst herbeigeführt hätten. Mit Blick auf die Situation und das Ansehen der heutigen Maya-Nachfahren kommen sie daher zu dem Schluss, dass dieser Film alte rassistische Vorurteile gegen die Ureinwohner weiter schüre und die Schrecken der Kolonialisierung nachträglich rechtfertige. Auch in den USA selbst wurde ähnliche Kritik laut. So verfasste etwa J.K. Dowell, selbst ein amerikanischer Ureinwohner, einen Artikel für das Oklahoma Independent Media Center, in dem er ebenfalls auf die schlimmen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen hinwies, unter denen die Maya-Nachfahren heute in Mexiko und Südamerika leben. Auch in seinen Augen zementiert Apokalypto ein Bild der Maya, welches vor allem von den spanischen Eroberern gezeichnet wurde, die ihrerseits alles daran gesetzt hatten, die Spuren der Maya-Kultur zu zerstören und zum Beispiel sämtliche schriftliche Aufzeichnungen der Maya zu vernichten. Dowell nimmt als Beleg dafür, dass die heutigen Maya alles andere als glücklich mit diesem Film sind, auch die Tatsache, dass Mel Gibson US-amerikanische Indianer als Schauspieler engagierte, welche die Maya-Sprache für den Film erst mehr schlecht als recht lernen mussten. Ich bin der Meinung, dass man diese Kritik durchaus ernst nehmen sollte. Es sollte jedem Zuschauer klar sein, dass es sich bei Apokalypto um ein rein fiktives Werk handelt und eben nicht um eine historische Dokumentation und dass der Film schon gar keine Rückschlüsse auf heutige Maya zulässt. Dass Mel Gibson sich allerdings bei der Machart seines Streifens um so viel Authentizität wie möglich bemühte, oder sagen wir besser scheinbare Authentizität, darin liegt in der Tat eine Gefahr. Denn Zuschauer ohne das entsprechende Vorwissen könnten den Inhalt des Filmes tatsächlich als historisch belegt interpretieren, was er aber eben nicht ist. Es wäre allerdings auch falsch, Mel Gibsons Film vorschnell als rassistische Propaganda abzutun. Damit tut man dem Regisseur und seinem Werk mit Sicherheit auch Unrecht. Mel Gibson hat Apokalypto selbst als Antikriegsfilm bezeichnet, der die Exzesse einer Gesellschaft und die Folgen des Krieges thematisiere. Demnach diente ihm das exotische Setting lediglich als Kulisse, vor der er Probleme unserer eigenen Zeit und Gesellschaft darstellen wollte. In diesem Sinne lässt sich der Film auch als ein zivilisationskritisches Werk interpretieren. Während der friedliche Stamm von Pranke des Jaguar in diesem Fall für ein Leben des Menschen im Einklang mit der Natur steht, steht der kriegerische Stamm für die industrielle, kapitalistische Leistungsgesellschaft, in der Mensch und Natur ausgebeutet werden. Die erschreckenden Bilder von zerstörtem Urwald und dem Leichenberg der geopferten Sklaven wären somit Sinnbilder für die Schattenseiten unserer eigenen Welt. Eine abschließende Interpretation muss jeder Zuschauer für sich selbst finden. Zulässig sind sicher beide Sichtweisen. Abgesehen von der inhaltlichen Sprengkraft kann Apokalypto aus filmkritischer Sicht jedoch sicherlich als gelungen bezeichnet werden. Quentin Tarantino, dessen Filme ja ebenfalls als umstritten gelten, nannte den Film ein Meisterwerk und den künstlerisch wertvollsten Film des Jahres. Und die schwarze Regielegende Spike Lee setzte Apokalypto auf seine besten Liste der einflussreichsten Filme. Auch ich fand Mel Gibsons Apokalypto sehr beeindruckend und empfehle euch, euer eigenes Urteil darüber zu fällen. Für meinen Teil haben mich Bildsprache und Dynamik des Films von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Auch wenn ich die politisch-ideologischen Deutungen, die der Film aus der Sicht mancher ermöglichen, durchaus als problematisch empfinde, so hat mich die Wucht und Radikalität der Erzählweise in Apokalypto doch auch sehr beeindruckt. Ich gebe ihm daher in meiner persönlichen Wertung 8,5 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database haben 244.288 User Apokalypto mit ebenfalls ganz guten 7,8 von 10 Punkten bewertet. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Die Filmneurotiker. Ich hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat und freue mich wie immer auf euer Feedback über Facebook oder per Mail an filmneurotiker@gmx.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, dann auch mit der Auflösung zu meinen Oscar-Tipps. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wie immer viel Spaß beim Filmeschauen.